SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 4.
7. Seine Auslage, sein der Welt zugekehrtes Antlitz, beteiligte sich nicht an jenem Wettbewerb zu ihrer Linken und Rechten, wo Stoffe, Farben, Muster einander zu übertrumpfen suchten, in ihrem Heischen das Neueste, Kostbarste, der Mode vorauseilendste darzustellen. Das dunkle Holz und der nachtblaue Samt hinter Weizens Fenster, über die Jahre von Sonnenstrahlen etwas blanker gewetzt, sprachen vielmehr von einer Beharrlichkeit des einmal für gut und recht Befundenen. Auch das halbe Dutzend an Taschenuhren, welches diesen Samt bestirnte, wollte nichts behaupten, was es an Wert nicht wahrhaft besaß. Sie wollten das flüchtige Auge nicht fangen, welches ohne Bedacht für sie war. Doch selbst meiner geringen Erfahrung mit der feineren Uhrmacherkunst ward der stille Geschmack und das noble Raffinement ihres Handwerks offenbar, sobald ich nur meinen Blick den leichten Staubschleier der Scheibe durchdringen und mit etwas Muße auf ihnen ruhen ließ. Wilhelm gewährte mir eine Weile diesen ersten, äußeren Eindruck der designierten Stätte meines künftigen Wirkens und Werdens, hieß mir dann aber: »Komm, hinein mit dir, man erwartet uns.« Bevor ich den Kopf von all dem Neuen durchsummt, recht zu fassen vermochte, welch großen Schritt ich da tat, öffnete Wilhelm mir schon die Tür und schob mich hinein. Einen Moment war ich nach dem Gleißen des Mittags geblendet vom Halbdunkel und hätte glauben mögen, mein Augenlicht noch nicht recht wiedergekehrt, ich wäre inmitten eines Schwarms von Insekten geraten. Das Huschen von Ameisenfüßen, das Knacken von Holzkäfern, das raspelnde Sirren von Grillen schien mich zu umgeben und war doch nichts, denn das Ticken von Uhren aller Größen jedweder Gestalt. Hechelnd, behäbig, fliehend und streng. Alles zusammen jedoch der dröhnende Stillstand einer unablässigen Bewegung, ein Erstarren in Emsigkeit. Gern hätte ich, sobald an den Dämmer gewohnt, all die Taschen, Tisch, Wand, Kastenuhren in genaueren Augenschein genommen. Doch da verlangte schon und zuvorderst deren Urheber meine Aufmerksamkeit. Servasius Weitz trat hinter der Theke hervor und hieß uns willkommen. »Nur immer eingetreten, ihr Herrschaften. Ihr seid meine angekündigten Freunde aus K. Sehr gut, sehr fein.« Er erschien mir sogleich als die leibhafte Einlösung jenes wortlosen Versprechens, welches seine Auslage gab. Und dies nicht allein, weil sein Juste Corps von nahezu jenem dunkelblau war wie deren Drapierung. Der Mann und sein Aufzug verströmten dieselbe Beharrlichkeit gegen die wendische Mode, einen Trotz gegen den Lauf der Zeit selbst, welcher ihn so manifest und lautstark umgab. Seine in lediglich zwei Blautönen blumenberankte Weste, seine zwar sauberen Strümpfe, deren Weiß doch schon leicht ins Gilbliche spielte, das Angestumpfte seiner Silberschnallen sprachen durchaus von Wohlhabenheit und Geschmack, doch auch von einem nicht erst in diesem Jahr verlorenen Willen, sich dem steten Zwang zur Erneuerung zu unterwerfen, hinterherzuhetzen dem Wandel des eigenen Leibs und der allgemeinen Grillen. Hier und da war der Stoff schon ein wenig blank, die Knöpfe und Nähte spannten sich wacker über einen Wanst, der wohl manchem Genuss frönte, seit man dieses Gewand auf ihn schneiderte. Auch Weizens Antlitz machte erste Anstalten, sich dem Alter zu ergeben. Unter Kinn und Augen begann die noch gut ausgepolsterte Haut herabzusacken, feines Adergekrakel schrieb ihm die Neigung zu üppiger Speise und Trank auf die Wangen. Und selbst die Fröhlichkeit hatte in seinen Zügen als Schnitzmesser für Fältlein gewirkt. Doch die rosig-fleischigen Lippen, Die blitzenden Augen wehrten sich gegen alles Niederziehende, Auslöschende, als hätte ein junger Mann nur die Verkleidung eines Alternden angelegt und die Larve hier Aussparungen, das wahre Angesicht dahinter zu verraten. So wie das ausgestopfte Kostüm nicht die Hände zu verdecken vermochte, welche feingliedrig und von zartfühliger Haut aus den Ärmeln hervorragten. Das eitelste Zugeständnis an irgend Moden wäre die säuberlichst gepuderte Perücke gewesen, hätte der Meister uns nicht sogleich erste Demonstration gegeben, dass sie ihm statt zur Repräsentation eher zu einer Art Scheuerlappen diente für seinen juckenden Schopf. Oft sollte ich noch erleben, wie er gedankenverloren damit auf seinem Haupte herumrieb und wo ihm dies keine Linderung schaffte, sie lupfte, blößend die halbkahle, wirr und graubehaarte Stirn, um mit den Fingernägeln nachzuhelfen. Was ihm so sehr zur Natur geworden, dass er in Gegenwart nobler Kundschaft geradezu leiblich an sich halten musste, nicht in diese unhöfliche Gewohnheit zu verfallen. Später sollte er, wenn er mich darob lächeln sah, zu sagen pflegen, »Feigst nicht, das treibt das Blut zum Haupt und hilft dem Denken auf.« Und auch wenn er selbst darüber lachte, möchte ich nicht daran zweifeln, dass er es glaubte, und nicht einmal daran, dass er die Wahrheit sprach. Doch ich greife vor. An jenem Tag unserer ersten Bekanntschaft sprach Servasius Weitz nach einem höflichen Austausch von Begrüßungen, Introduktionen. Aber bitte, verharren wir nicht hier, als wärt ihr mir Kundschaft. Folgt mir in die Werkstatt. Dort mögt ihr euch eurer Last erleichtern und euch ein wenig erfrischen. Und wies uns formvollendet den Weg an der Theke vorbei, durch den hinter einem Vorhang verborgenen Durchlass in den rückwärtigen Teil der Gemächer. Auf den Laden hatte ich nur wenig Blicke geworfen, doch auch als er mir später bis ins Einzelste, ja fast zum Überdruss vertraut ward, blieb es bei jenem Eindruck, welchen ich sogleich fasste, bei einem Misstrauen gegen diesen Raum, einem Unbehagen gar, halb, weil er sich mit seinem kostbaren Wandbehang, den lackierten Kästen und Tischen geradezu anbiederte jener Notwendigkeit des Anpreisens und Verkaufens, welche ich als Bedingung der Kunst zu dulden vermochte, doch zutiefst verachtete, wo sie sich als deren wahren Zweck aufspielte, und halb, weil er für mich etwas von Tod verströmte, wie meine geliebten mechanischen Werke in vollendetster Ausführung dort hingen, lagen, stunden und ihren ewigen Kreislauf durch die Sekunden, Minuten, Stunden vollführten, ohne damit irgendetwas zu dienen, denn dem Abzählen des eigenen Verharrens, bis ein Käufer sie aus diesem Limbus befreite. Die Werkstatt jedoch, welche wir durch einen kahlen Flur erreichten, habe ich auf einen ebenso flüchtigen Blick hin sogleich geliebt und mich bei meinem ersten Schritt, welchen ich hineintat, angekommen gefühlt in meinem Reich. Der vordere Raum war der Welt geschuldet, war Verstellung und Schein. Hier aber gab es keinen Schmuck und nur gerade genug Verzierung, eine Wertschätzung, Sorgfalt anzuzeigen und das Gemüt nicht erstumpfen zu lassen. Hier herrschte die reine Kunst, hier hatte alles Zweck, und jeder Zweck fand hier sein notwendiges Ding. Regal um Regal, Kasten um Kasten, Lade um Lade war gefüllt mit Werkzeug und Werkstoff. Ein zimmergroßer Ordnungsrahmen aus warmem, rötlichem Holz, welcher von der zierlichsten Silberfeder zum massigsten Eisengestänge alles beherbergte an einem wohlüberlegt zugewiesenen Platz. Doch dies war kein Raum der Erstarrung, sondern der Freiheit, des Werdens. Nicht in Gefangen, sondern Bereitschaft hielt er all seine Dinge, und die Werkbank zeugte davon, dass diese Ordnung nur als Reservoir diente, aus welchem schöpfendes Chaos zu entspringen vermochte. Der Werkstatt an sich eignete ein gedämpfter Glanz, der verschwimmende Schimmer von lauerndem Blei und Eisen, Messing und Kupfer, Silber und Gold. Die Werkbank selbst jedoch lag im nüchternen Licht eines Fensters zum Hinterhof. Was ihr aufgetischt war, musste auf jeden fremden und ersten Blick wirken wie zwei Handvoll blind hingewürfelter Wirrnis, war jedoch mit Gewissheit ein Stadium des Entstehens, dessen großer Plan, letztes Ziel allein im Geiste des Meisters offenbar waren. Hier, ja, hier ließ sich arbeiten, ließ sich schaffen. Mit entsprechender Scham setzte ich meine Kraxe ab in nämlichem, meiner verehrten Kunst gewidmetem Schrein. Fast schien es mir Beleidigung, dort einzudringen mit den weihelosen Zeithäckslern, welche wir mit uns führten. Als weist uns die Trage an eine der Wände lehnen hieß, suchte ich verstohlen in seiner Miene nach Geringschätzigkeit, Abscheu, war schon bereit zu entschuldigen, dass ich in solch grober Gesellschaft vor seine Augen trat, mich als Lehrbub zu empfehlen. Doch wenn ich etwas las in seinen Zügen, dann ein Anerkennen, dass diese Uhren zwar sehr ferne, wenig würdige Verwandte waren seiner Werke, dass jedoch andernorts auch für sie ein Heim sei und Sinn. »Bitte nehmt Platz«, bat uns Weiz, und schien da erst zu bemerken, dass die zwei Schemel bei der Werkbank nicht Sitzgelegenheit boten für uns drei Personen. Mit Nachdruck wies er Wilhelm und mir diese Hocker zu, jeder Höflichkeit unsererseits vorauseilend. »Eure Haxen müssen müd sein von der Wanderschaft, und mir und meinem Buckel mag etwas stehen nicht schlecht bekommen«, fasste er sich ins Kreuz und tätschelte lachend seinen Wanst. Dankend kamen wir seiner Aufforderung nach. Es steckten uns ja in der Tat Wochen und Meilen noch in den Knochen, und auf dem Kahn schienen sich unsere Leiber grad erst angefreundet zu haben mit der Ruhe. Auch Weiz folgende, scherzhaft geschraubte Frage bejahten wir gern. »Dürstet euch? Darf ich euch einen Schluck Wasser kredenzen?« Er füllte zwei irdene Becher aus einem bereitstehenden Krug, und ich labte mit gierigen Schlucken meinen wunden Schlund, den all die Aufregung trocken gemacht. Es war der Geschmack der großen Stadt, welchen ich dabei gleichsam mit aufsog, und mir schien's, wie kein Wasser, welches ich je zuvor gekostet, schien's wesend und mit einer Ahndung von all dem Gemäuer, all der Legierung, all dem Kreatürlichen, aus dessen Mitte und Tiefe es geschöpft. »Nun«, hob Weiz an, sobald ich den letzten Zug getan, »ihr wollt mein Lehrbub werden.« Er sprach's nicht als eine Frage, welche wahrhaft Antwort forderte, ich aber nickte, selbst unentschieden zwischen Demut und Stolz. »Ich muss gestehen«, fuhr er fort, »es haben die Wunderdinge, welche euer Oheim in seinen Schreiben von euch erzählte, einen gehörigen Eindruck auf mich gemacht.« Er gestattete sich eine Pause und mir damit, mich für Stolz und Siegesgewissheit zu entscheiden. Doch auf eben solch voreiliges Grinsen hatte Weiz nur gewartet. »Weil sie mir entweder von einem wahrhaft unerhörten Talent kündeten oder von einer noch unerhörteren Dreistigkeit an Aufschneiderei.« Auch wenn Weiz das ohne jede Bosheit sagte, versetzte es mir einen Dämpfer. »In ersterem Fall weiß ich freilich nichts lieber, denn euch in meiner Werkstatt aufs Herzlichste willkommen zu heißen. Gilt jedoch der zweite, nun, dann wollen wir sehen, ob ihr zumindest irgend gewöhnliches Können besitzt, welches zu gebrauchen wäre.« Ich mühte mich um eine Miene, die Weiz weder Zweifel verriet, noch aufkommen lassen wollte daran, dass ich jegliches Versprechen des Oheims einlösen mochte. Doch glitt mir unweigerlich der Blick sorgenvoll zu Wilhelm, Aufmunterung suchend, aber nur neugierigem Amüsement begegnend. Auf unserer Wanderschaft hatte ich selbst nicht gerade zurückgehalten mit dem Preisen meiner Begabung, der Kühnheit meines Lebensbegehrens. Und nun wollte wohl auch Wilhelm einmal Zeugnis sehen, was daran sei, denn bloßes Maulheldentum. Seit dem Aufwachen an jenem Tag vibrierten mir schon die Nerven unter erwartungsmächtiger Spannung. Doch nun fühlte ich zum ersten Male, dass dieselbige sich auch verdichten, verstimmen mochte und mulmig werden in meinem Magen. Dies blieb von Weiz nicht unbemerkt, und sehr genau andeutend, dass allein die Wahrheit meines Talents darüber entschied, wie viel Grund ich habe zur Beunruhigung, mischte er Strenge und Milde bei seiner Frage: »Ich weiß, dass ihr noch kaum angelangt seid und im Geiste vermutlich noch halb auf der Reise verweilt, doch nützt es euch wohl so wenig wie meiner selbst, unsere Zeit mit Ungewissheit zu vergeuden. Deshalb gestattet ihr, dass ich sogleich euch einer Prüfung unterziehe.« Meine Einwilligung vermochte ich freilich schlecht zu versagen. Noch hätte ich's gewollt, da ich tatsächlich so bald als nur möglich jenen Gast austreiben wollte, der so ungewohnt war in meiner Brust, den Zweifel. Es hatte mich in den ersten Stunden in Wien eine Ahndung angeweht, welch Maßstäbe herrschten in so einer Kaiserstadt, und dass hier nicht allein endlich Gelegenheit sei, mein wahres Genie unter Beweis zu stellen, sondern erstmals auch echte Notwendigkeit. Ich erwartete, Weiz würde mir allerlei Fragen nach dem Stand meiner Kenntnis stochern, würde wohl auch die ein oder andere praktische Probe für mich ersinnen und arrangieren. Kurz, die spezifische Kleinigkeit solle die Beherrschung des Ganzen aufweisen, wie aus der Schulstube gewohnt. Stattdessen jedoch wies der Meister schlicht auf seine Werkbank und sprach zu mir: »Bitte.« Unverständig tastete mein Blick wechselnd zwischen dem bezeichneten Arbeitsplatz und der auffordernden Miene des Meisters. Auf dieser Werkbank lag doch neben erwähntem Wust von Einzelteilen lediglich eine Taschenuhr mit entblößtem Werk, welche auszuweiden bei unserem Eintreffen offenbar gerade weit selbst beschäftigte. Wo war das Probstück für den Lehrbuben? Weiz erkannte meine Verwirrung und setzte hinzu: »Diese Uhr versagt ihren Gang. Seht doch einmal, ob es euch gelingen will, ihr diese Bockigkeit auszutreiben.« Ich fühlte ein Sinken in meiner Leibesmitte. Einem Ausfragen von Wissen einer wohl um- und beschriebenen Aufgabe hätte ich mich nicht ohne Flattern des Gemüts doch mit Zuversicht gestellt. Das hätte mich gleichsam als Schulbub behandelt, und mich dieser Rolle schon lange entwachsen fühlend, wäre ich solch Prüfung angegangen als etwas unter mir und meinen Fähigkeiten Stehendes. Weiz aber nahm das gegebene Versprechen beim Wort. Und gibt es Furchteinflößenderes, denn sich wahrhaft an jenem Anspruch gemessen zu finden, welchen man an seiner selbst hat? Mit merklich pochendem Herzen rückte ich mir den Schemel an der Werkbank zurecht, sammelte Atem und Geist und nahm in Augenschein, was da vor mir ausgebreitet lag. Wohl bewusst, dass meine Auffassung ihrer selbst, dass jedes Anzeichen meines Begreifens oder des Unverstands unter spitzfindigster Beobachtung standen. Nämlich im Umstand schrieb ich auch zu, dass ich kalten Schweiß das Leinen meines Hemds netzen fühlte, meine Finger mir wächsern wurden und klamm. Einen Moment war mir auch, als hätte ich die Schrift der Mechanik zu lesen verlernt. Die Anordnung der Räder, Stifte und Federn im offengelegten Innern der Uhr schien mir so sinn- und zusammenhanglos wie dem Nichtmusikant das Gekleckse auf einem Notenpapier. Und wirklich war ja das ganze Instrumentarium hier so neu und verfeinert für mich, wie einem fiedelnden Bauern seine erste Begegnung vorkommen musste mit einer Hofkapelle. Doch dann griff etwas tief in meinem Verstand und flüsterte mir Beruhigung ein und Methode. Denn, beharrte es, die Ausprägung hier mochte mir unvertraut sein, das feinste und kostbarste Hofhandwerk aber können nicht neu erfinden, was der Welt zugrunde lag an von mir begriffenen Gesetzen. Trotz des Tagesscheins durch das Fenster brannte auf dem Werktisch noch eine Lampe, deren Strahlen durch eine mit Wasser gefüllte Glaskugel gebündelt wurden. In dieses Licht rückte ich die offene Uhr. Mit den klobigen Zeitschätzern meines vormaligen Uhrenzimmerers hatte ihr Innenleben freilich wenig gemein. Doch auch wenn hier die Umhüllung ungleich kostbarer und ziervoller war, die Mechanik fragiler und winziger, schied mein Blick doch bald den bekannten Bauplan, Feder und Unruh und Regulator. Die Übersetzung? Der Antrieb der Zeiger. Ich verstand, wie das schlug, und empfand mein Herz sich etwas beruhigen. Mein Bauch aber schien noch immer bleigefüllt, und seine Beschwernis wollte tiefer und tiefer sinken. Ich mühte mich, dessen nicht weiter zu achten und mein Selbst ganz in meinen Geist aufsteigen zu lassen. Mit dem Werkzeug, welches vor mir verstreut lag, verhielt es sich ähnlich wie mit der Uhr selbst. Die Feinheit und Vielfalt übertraf, was ich zuvor gekannt, doch war dies nur höhere Ausformung derselben vertrauten Natur, und so hatte ich flink alle Stücke herausgepickt, welche meinem Zweck dienlich schienen. Schicht um Schicht, Rad um Rad trug ich die Eingeweide des Zeitmessers ab, sorgfältig achtend, die herausoperierten Einzelteile derart auf dem Tisch zu platzieren, dass mir sinnfällig blieb, wie sie denn wieder zusammenzufügen wären. Während ich so delikat als möglich da herumstocherte und glaubte, regte sich in meinen eigenen Eingeweiden jedoch ein Rumoren. Das war nicht mehr bloß eine Schwere der Seele, welche sich da leiblich manifestierte, das war ein Gären, das sich nun hörbar mit grimmigem Gurgeln äußerte. Ich war froh, in jenem Moment eine gebrochene Achse zu erspähen, zu ertasten und mich von meiner eigenen Kalamität abzulenken. Es war dieser Bruch nicht sogleich offensichtlich. Alles schien an seinem Platze, doch wäre das Werk aufgezogen, dann liefe die Federkraft auf ihrem Weg durch den Mechanismus an dieser Stelle ins Leere, würde allenfalls gelenkt, zwei Rädchen zu verkeilen. Ich wandte mich Weiz zu, der während der ganzen Prozedur mir über die Schulter lugte. »Hier ist es«, wies ich ihm mit der Spitze meines Werkzeuges. Doch meine Stimme überraschte mich selbst mit ihrer Brüchigkeit. Weiz blickte mir ins Angesicht. »Ist euch nicht wohl?« Ich schüttelte meinen Kopf, in der Absicht, tapfer meine Bedrängnis zu leugnen, doch wohl eher Zeugnis gebend, dass es mir, nein, nicht bestens ging. Aber ich zwang stur mich zurück an die Arbeit. Noch galt es, das an ihrem gebresten schuldige Teil aus dem Leib der Uhr herauszuoperieren und die Wunde zu heilen. Das war leichter gesagt denn getan. Was immer an schwarzen Säften in meinen Gedärmen herumfuhrwerkte, schien mir langsam auch ins Blickfeld zu quellen. Ich verdrängte die Schattenschwaden, welche mir von den verengten Rändern her vors Gesicht trieben, so gut als ich vermochte, und ließ durch den wabernden Rest mittels purer Anstrengung meinen Blick dringen, um unter den verschwimmenden Werkzeugen passende Pike und Zange zu finden. Ich ergriff sie mit zittrigen Fingern, und ihr Eisen brannte mir wie Frost in der Hand, während über meinen Buckel Schweißbäche rannen, als wäre er einer Schmiedeesse zugewandt. Mit zusammengebissenen Zähnen setzte ich das Werkzeug an, beim dritten Versuche schließlich an beabsichtigter Stelle. Fast schwand mir schon das Bewusstsein, doch noch immer nicht mein Entschluss, diese Probe um jeden Preis bis zum Ende zu führen. Freilich war dieser Zustand nicht mehr dazu angetan, jene wohldosierte, behutsam unnachgiebige Bestimmtheit aufzubringen, welcher allein es gelungen wäre, das Stiftstück mit Erfolg und ohne weiteren Schaden zu extrahieren. Just in jenem Moment, da ich Zug und Druck sanft zu erhöhen suchte, durchfuhr meine Eingeweide ein eruptiver Krampf, dessen Welle der Pein mir bis in die äußersten Gliedmaßen sprang. Mit einem Zucken riss ich der Uhr nicht allein jenen Stift, sondern die halben Innereien heraus, und ihr klaffender Korpus flog mir in hohem Bogen von der Werkbank gegen das Fenster, um mit dumpfem Klang von dessen Scheibe zurück auf den Tisch zu prallen. Ein kleiner Teil meines Verstandes sah da freilich auch all seine hochmütigen Hoffnungen aufsteigen in die Luft und zerschellen. Der weitaus größere allerdings nahm in augenblicklicher Verzweiflung alles zusammen, meine letzte Würde zu bewahren und uns alle vor einem ungleich größeren Malheur. Gekrümmt keuchte ich nur hervor: »Der Abtritt, ich bitte euch!« und folgte Veits Weisung, welche er mit einem leichten Lächeln gab, doch ohne jeglichen Verzug, so schnell ich halb rennend, halb schlurfend vermochte, aus der Stube hinaus. Ich will über die Einzelheiten der folgenden Minuten den Mantel des Schweigens breiten. Sei es genug zu berichten, dass es mir tatsächlich gelang, den bezeichneten Ort gerade noch zu erreichen, ohne mein Beinkleid zu besudeln. Ihr mögt euch aber denken, wie kleinlaut ich anschließend zurück in die Werkstatt schlich. Eklatanter hätte ich wohl kaum zu versagen vermocht, und dass ich die Schuld daran dafür allein in der Unpässlichkeit meines Leibes und keineswegs einer Unzulänglichkeit meines Geistes zu finden vermochte, war mir eher Gegenteil eines Trosts. Gleichwohl war ich überzeugt, all meine Einbildungen von einer glorreichen Zukunft in Trümmern zu wissen, nicht weniger von mir zerstört denn die Uhr, anhand deren Heilung ich meine Kunstfertigkeit hätte beweisen wollen. Zum Glück hatte das Übel mit seiner Entleerung gleichsam mir auch sämtliche Kraft aus dem Leibe geschwemmt, all dies in vollem Maße zu empfinden und mich schon ganz der Verzweiflung anheimzugeben. Und doch wäre mir eine ausgelaugte Enttäuschung beinahe zum Zorn geraten, als mich beim Betreten der Werkstube nicht allein Veits, sondern selbst Wilhelm mit lachender Miene empfing. Bitter genug, dass der fremde Meister in meinem Missgeschick Komik empfand und mir dies zeigte, ohne zu achten, welch Niederschlag es mir bedeute. Doch dass selbst mein Weggefährte, mit dem ich so viele meiner Hoffnungen geteilt, mich des Spottes wert befand, statt des Mitgefühls, das traf mich mit einem scharfen Stich des Verrats. Schon empfand ich heiß die Tränen in meiner hohlen Brust aufquellen, als Veits, meinen Ausdruck deutend, versetzte: »Es hat euch unser Wiener Wasser arg inkommodiert. Nun, da seid ihr wahrhaft nicht der Erste und werdet der Letzte nicht bleiben. Auch wenn ich, das muss ich euch lassen, noch niemanden kannte, dem dieser Trank derart flink seine Wirkung tat. Es nehmen die meisten sich etwas mehr Zeit, bis sie es gar eilig haben.« Unterdessen hatten er und mein Gefährte mich in ihre Mitte genommen und mir jeder eine Hand auf die Schulter gelegt. »Nun«, fuhr der Meister fort, »ich habe gesehen, habe geprüft, was ich zu sehen und prüfen wünschte.« Der Mut sank mir das letzte Stücklein hinab und mit ihm die letzte Haltung aus meinem Antlitz. Veits aber lachte und klopfte mit Anerkennung mir auf die Schulter. »Ihr habt Verstand für die Sache. Das letztlich ist wesentlich. Alles Übrige wird sich finden. Nach 2, 3 Wochen hat sich noch das delikateste Gedärm ans Wiener Wasser gewöhnt. Und ihr habt dafür ja Zeit. Hier, seid ihr nun doch mein Lehrbub. Seid in meinem Hause, seid in meiner Werkstatt willkommen.« 8. Am anderen Morgen erwachte ich nicht nur in jenem neuen Heim, inmitten einer neuen Stadt, ich erwachte in einer neuen Welt. Ich erwachte, erfüllt von dem Wissen, nichts mehr um mich zu haben, das mich an mein gesamtes bisheriges Dasein band. Alles, was ich davon mit in diese neue Welt brachte, trug ich in mir. Es beklemmte dieses Wissen mir auf ganz wundersame Weise die Brust, als müsste sie in eiserne Bande gelegt werden, damit sie nicht sogleich barst in ihrem Begier, sich voll zu saugen mit dem neuen, freien Atem. Und dennoch, ein Zuschauer mochte nicht gar viel verändert finden im Stück meines Lebens. Das Prospekt auf den zweiten Blick erst erkennbar gewandelt. Jene Kammer, welche nun mein Zuhause darstellte, ein wenig beengter, ein wenig kärglicher denn einst im Vaterhaus, doch sonst von vergleichbarer Art und nicht minder reinlich, denn Meister Veits war ein Herr, der auch den Geringsten in seinem Haushalt annehmlich beherbergt wissen wollte. Und jene jüngst beschriebene Werkstatt, in welcher sich die meisten Szenen des neuen Akts abspielen sollten, ebenfalls lediglich eine Variation des nämlichen Genres, statt einer völligen Wandlung des Bühnenbildes. Vollends mochte jedem verziehen sein, der meinte, bei meinem Auftritt in selbiger Werkstatt an jenem ersten Morgen meiner Lehre einer Wiederholung beizuwohnen von bereits mehrfach gegebener Szene. Ich kam herein mit überpünktlichem Eifer, um dennoch schon weit vorzufinden. In meinen freudigen Morgengruß legte ich all meine Bitte, Aufregung, Erwartung, legte ein: Meister, fordert mich, nutzt mich, prüft mich und lehrt mich, so gut ihr nur vermögt. Servasius Weitz aber drückte mir in die Hand einen Besen und hieß mir: Bitte, fegt uns die Arbeitsstube rein. Hier jedoch will ich euch sogleich den Unterschied begreifbar machen zwischen selbigem Bild und seinem scheinbaren Zwilling damals in K. an der T. Gewiss, hätte mir einer vorhergesagt, dass nämliches Stubenfegen das erste sei, was mir auch in meinem vermeintlich so neuen Dasein als Lehrbub des Wiener Meisters widerfahre, ich hätte gehadert, geschimpft, aufbegehrt. Doch zum einen hatte die Peinlichkeit des vorigen Tags, so sehr meine Gedärme darob noch immer eine gewisse Unordnung litten, auch ihre heilsame Seite. Hatte sie doch einen Gutteil meines Hochmuts aus mir ausgespült. Wie sollte ich nach jenem Auftritt und Abtritt noch in Überheblichkeit vor den Meister treten? Ich musste es ja schon als Gnade ansehen, hier noch weilen zu dürfen, diese Werkstatt zu fegen, statt zurück auf die Straße gejagt zu sein. Zum anderen aber, und entscheidenderen, ließ mich Weitz die Überreichung des Besens keineswegs als Herablassung begreifen. Er wollte mich damit nicht drücken, niederhalten, so wie mein alter Meister es tat. Es blieb ihm die duldsame Enttäuschung in meinen Augen nicht verborgen, und so gab er mir die erste seiner vielen Lehren. Schaut nicht so. Verachtet mir nicht die grundlegenden Dinge. Das Höhere bedarf eines Fundamentes, wenn es bestehen will. Und eine aufgeräumte Werkstatt sorgt für ein aufgeräumtes Gemüt. Ich nickte, betreten. Doch Weitz fand wohl selbst seine letzte Sentenz gar zu aphoristisch und setzte zwinkernd hinzu: Glaubt's mir. Das ward mir nicht in die Wiege gelegt. Ich habe mir die Reinlichkeit auch mühsam anerzogen, nicht ohne die ganz und gar liebevolle Ermunterung durch mein wertes Eheweib, grad weil ich's nur zu gut anders kenne, aus Zeiten, da ich allein meiner Neigung nachgab. Er klopfte mir auf die Schulter. Also, ich bitt euch, fegt, und dann gehen wir an die wirkliche Arbeit. Mit solch leichtem Herzen wie daraufhin hatte in K. ich den Besen niemals geschwungen und ebenso wenig mit solch freiwilliger Gründlichkeit. Als Lehrbub sollte mir diese Aufgabe von da an täglich zufallen. Und man hätte doch meinen sollen, zumindest nach einer Weile wäre sie mir leid geworden, hätte ich mich ihr entwachsen gefühlt. Das Gegenteil aber wies sich. Sah ich diese niedere Tätigkeit zunächst allein doch auch immerhin als notwendige Voraussetzung aller höheren Berufung, gewann ich im Laufe der Zeit sie um ihrer selbst willen geradezu lieb. Sie ward mein kleiner, allmorgendlicher Ritus, bei welchem ich gleichsam die Spinnweben der Nacht des Vortags fegte, auch aus meinem Hirn vor den wandelnden, wechselnden Geschäften des Tages einige immer gleiche Minuten der Sammlung und Reinigung, sich lediglich unterscheidend in den durch Wetter und Jahreslauf gefärbten Gezeiten des Lichts durchs Werkstubenfenster. Und so ward aus dem Gehorsam nach und nach gar so etwas wie Stolz. Nein, es war nicht die äußere Erscheinung, waren nicht Kulisse und Kostüm, in welchen sich der grundlegende Wandel meines Lebens offenbarte. Vielmehr waren es Dramatis Personae und Dialog, nicht zuletzt jener meiner Herzensstimme. Selbst Wien, jene Stadt, welche ich mir als neue Welt geträumt, wäre mir eine rechte Enttäuschung geworden ohne seine Bewohner. Hätte man diese alle hinausgefegt, wäre so viel gar nicht geblieben, denn ein Gebirge von Stein, arg erbärmlich in Schönheit wie Vielfalt gegen Gottes erhabene Natur. Es war keine Stadt der großen Plätze, breiten Prachtalleen, der mächtigen Kathedralen und prunkvollen Paläste. Freilich, man hatte den Dom, hatte die Hofburg, hatte das ein oder andere Stadtpalais, hatte Kohlmarkt und Graben, an dessen Anfang ein gar exotisches Tier einen von der Hauswand herab beschaute, von welchem ich erst später lernte, dass es das Bild eines Elefanten sei, man ihn jedoch längst gleichsam als einheimischen Ehrenbürger Peppi hatte getauft. Doch all dies schien eher weltläufiges Zugeständnis an das wahre Wesen, den innersten, engstirnigen Zweck dieser Stadt. Die größtmögliche Zahl von Menschen in den Stern ihrer Befestigungsmauern zu pferchen. Es hatten die Häuser nicht Schmuck zu sein, wenn sie nur hoch waren. Platz zum Flanieren sah man hier als verschwenderische Großzügigkeit, ja Raub an Raum gar, um weitere Behausungen neben und übereinander zu türmen. Und bevor man es den Herren Baumeistern gewährte, sich in ihrem wahren Vermögen zu verkünsteln, achtete man allemal darauf, dass zuvor die Geschäftsleute auf ihre Kosten kamen und ein stetes Gedränge herrschte um Fressen, Saufen, Putz und Tand, ein Drang nach flüchtigen, niederen Spektakeln. Das eigentliche Genre dieser Stadt war nicht die Vedute, es war das Gruppenbild, nein, war etwas, das unsere Maler wohl erst noch erfinden müssen, ein Porträt der Masse. Und so lasst denn auch mich, wenn ich euch den Vorhang hebe auf jenen neuen Lebensakt, zunächst ein getreues Bild versuchen jener Figuren, welche ihn bevölkerten. Abschied genommen hatte ich zuvor freilich von meinem guten Wilhelm. Und obwohl wir uns ja in Wahrheit nur wenige Wochen gekannt, umarmten wir uns, bevor er die um meine verbliebenen Uhren beschwerte Kraxe schulterte und zur Tür hinausmarschierte, mit einer Herzlichkeit, wie ich sie in der Heimat kaum für einen der seit Jahren vertrauten Menschen aufgebracht hatte. Ich sollte ihn nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Wann immer ihn seine Wege wieder in die Kaiserstadt führten, klopfte er bei Weiz Werkstatt an, brachte Neuigkeit, Grüße und manchmal ein Päcklein von meinen Leuten aus K. Und auch ich gab ihm Botendienste, dankte sie ihm, wenn sich Gelegenheit fand, mit dem ein oder anderen gemeinsamen Becher in einem Wirtshaus. Und oft sprachen wir davon, wie ich ihm bald einmal wieder Wandergeselle sein würde, wenn ich nur Zeit fände für einen Besuch im alten Zuhause. An Wilhelms Stelle traten mir in der neuen Sesshaftigkeit gleich zwei Führer. Doch bevor ich von ihnen ausführlicher spreche, lasst mich ein paar ungenügende Worte verlieren über die Gattin des Meisters, Helene Weitz. Eine gemütliche Dame mit geschneckten, graublonden Locken, rosigen Wangen und einem so lauten wie trägen Lachen, welche ihrem Gemahl sorgsam die Bücher führte und wohl auch mit einigem Geschick die Geschäfte lenkte, jedoch die Werkstatt niemals betrat. »Ich habe sehr wohl einen Sinn fürs Geschäft«, sprach sie einmal zu mir, »doch nicht den geringsten habe ich fürs Handwerk.« Was ihr Mann da vollführte, das interessierte sie nur, sobald es in Geld umverwandelt erschien, was wiederum Weizens Talent nicht war. So ergänzten sie sich, liebten auch allabendlich das gemeinsame Kartenspiel, welches sie mit Münzeinsatz würzten und bei dem sie eine ewige Rechnung führten, welche im Lauf der Jahrzehnte sich so sehr zugunsten der Gattin geneigt, dass sie ihr ein kleines Vermögen verschafft hätte, wäre sie jemals beglichen worden. Letzteres lag freilich außer jeder Absicht, doch Helene Weitz gab's gute Entschuldigung, wann immer sie für sich ein wenig Luxus begehrte. Dieser fiel ohnehin meist sehr vernünftig aus, denn gleich ihrem Gatten ersehnte sie nicht den modischsten Prunk, sondern beständigeren Putz. Ihre einzige Narrheit war jene für bunte oder singende Vögel, so dass, was immer die Wiener Welt da gerade begeisterte, auch sie in ihren Bauer sperren wollte und im Haus zu wechselnden Zeiten ein Kanari,
ein Sittich, ein Star und zwei Papageien gemeinsam oder gegeneinander pfiffen, trillerten, zeterten. Allemal hätte Servasius ihr jede Freude auch sonst vergönnt. Die beiden liebten einander wahrhaft. Und gleich, wie lange sie schon vermählt waren, fand ich sie allerweil noch in lebendigster Konversation, als wäre alles, was sie an Erzählung, an Meinung und an Gedanken zum Austausch hatten, ganz unvermindert neu, denkenswert und lieb. Um mein Wohlergehen war Frau Weitz durchaus bemüht, hieß dem Dienstmädchen Sorge zu tragen, dass meine Kammer und mein Gewand stets reinlich waren, mein Waschwasser frisch, gewährte mir in eisigen Winterwochen oft mehr Holz, denn nach der Rechnung mir zustand, tadelte nie meinen Appetit, sondern ermunterte mich nicht selten gar, noch eine zweite Scheibe vom Butterbrot, einen weiteren Schöpfer der Suppe zu nehmen. Doch dünkte mir nie ganz entschlossen, ob sie mich ansah als Ersatz für einen Sohn, welcher den Eheleuten nie vergönnt, oder als einen wohlgelittenen Mieter. Es gab Wochen, da schien sie an meinen Geschicken überaus teilnahmsvoll, ließ sich erzählen, beichtete ihre eigenen Freuden und Sorgen, und dann wieder wechselten wir tagelang kaum mehr denn zum Morgen und auf die Nacht einen freundlichen Gruß. So verharrte sie am Rande meines Lebens, meinem Gemüt eine Stütze, doch wenig Prägung hinterlassend auf meiner Seele. Dies blieb, jedem auf seine Art, dem einen im Handwerk, dem anderen in den Freuden des Lebens, Meister Weitz vorbehalten und seinem Gesellen Ferdinand, welchen ich euch noch vorstellig zu machen habe. Das Handwerk betreffend hatte mir mein Hochmut ja in K. eingeflüstert, meine Meisterschaft sei in mir selbst im Grunde so gut wie vollendet und bedürfe nur äußerer Gelegenheit, auch Ausdruck zu finden. Nun hatte bereits meine Ankunft mich ahnden lassen, dass mir mein Haupt da etwas zu sehr geschwollen sein mochte. Und es brauchte nur wenige Tage zu begreifen, was mir statt allgemeiner, staunender Bewunderungsbekundung wahrhaft bevorstand. Nicht nur die Weiter-, sondern die Neu- und Umbildung meines Wissens, meiner Kunst, meines Selbst. Brauchte nur wenige Tage zur Erkenntnis, dass ich in Servasius Weitz mit seinem Geschick, seiner Gelehrtheit und seiner Güte wahrhaft meinen Meister gefunden. Es keimt eine Saat, so sie auf fruchtbares Erdreich fällt. Es sproßt der Keim, wenn Wasser und Licht ihn nähren. Der Spross wird zum Gewächs, solange man ihn nicht ausrupft, niedertritt, ausdörrt. Das Gewächs schließlich wird am schönsten gedeihen, gibt man ihm Raum zum Wachsen, Stütze und Richtung. Es auch stutzt, wo es zu wuchern, unförmig zu treiben droht, so dass es endlich in prächtiger Blüte steht und in Frucht. Ganz vergleichbar verhält es sich mit einer Begabung. Den fruchtbaren Boden hatte die meine gefunden, indem ich die Geburt an einen Platz versetzte in der Welt, wo ich vermochte, sie überhaupt zu bemerken und ihr wenigstens in ihren Anfangsgründen nachzugehen. Wasser und Licht war ihr die Förderung durch meinen Oheim gewesen, die, wenn auch nur nötigste Hege, war die Bereitschaft des Vaters, mir die Wahl meines weiteren Wegs nicht zu versagen. Doch dann war sie karg gehalten worden, ihr Wachstum allein meiner selbst überantwortet, dem das Wissen zur Zucht fehlte und der nichts kannte, denn sie schießen zu lassen, wie sie nur wollte. In Meister Weitz aber hatte sie endlich ihren guten und gütigen Gärtner gefunden. Er verstand es, die Natur im Lauf der Entwicklung niemals zu hemmen, wo sie die gewünschte, gefällige Form von sich aus anstrebte, doch ebenso jeden Krumm und Fehlwuchs vorab zu erkennen und zu kappen, zu lenken, zu binden. Ich hatte mir bisher meine eigenen Begriffe von der Welt gemacht, machen müssen, während man andernorts schon über Generationen lehrreiche Bibliotheken, Kabinette angehäuft hatte, Fortschritte ererbt und verfeinert. Ich war wie ein Wilder in seiner Einöde, wo man in Lehmhütten wohnt, der vorbildlos darauf verfällt, Ziegel zu brennen, Mörtel zu mischen, Stein zu behauen, Mauern zu schichten. Zu Recht stolz auf seinen Geist, seine Werke, doch ohne Bewusstsein, dass auf anderen Kontinenten man Kathedralen errichtete. Angelangt in der Domstadt, musste ich im Verhältnis die Ärmlichkeit meines Wirkens erkennen, auch manch verfehlte Absonderheit. Und gelegentlich nur, dass mein von der Gewohnheit unverstellter Blick eine bessere eigene Verfahrensweise erspähte. Die ersten Wochen bei Weiz verbrachten wir damit, die Gebäude meines Geistes einzureißen, abzutragen, bis von ihnen lediglich die tragfähigen Fundamente noch stunden, auf denen dann zügig meinen Rohbau überragend zu stehen kam, was die Zunft als das Palais der Uhrmacherkunde erachtete. Es waren mir diese Wochen ernüchternd so sehr wie berauschend. Ernüchternd, ja, beschämend gar, weil sie mir vor Augen führten, wie egal meine vermeintliche Unvergleichlichkeit jener war von Hunderten, Tausenden kleiner Genies vor mir. Doch berauschend auch, sobald ich mich abfand damit, mich umblickte, welch Platz mir wahrhaft zukam in der großen Ordnung der Dinge. Nein, nicht der große Begründer, nur ein Baumeister von vielen, vermochte man hier noch zu sein und vollenden, was andere bereits begannen. Doch wenn mir nicht mehr vergönnt blieb, denn eine Kammer, einen Seitentrakt auszugestalten, in welcher Höhe geschah dies dafür? Welcher Höhe des Geistes und der Kunstfertigkeit? Meint ihr, der Wilde würde verharren in seiner Einöde und grobe Behausungen mauern, wenn man ihm anbot, an Notre-Dame mitzuwirken? Freilich würde er missen, dass man ihn bestaunt als den einzigen seiner Art. Doch was galt ihm, sobald er es selbst besser wusste, noch die Bewunderung anderer Wilder und Banausen? Respekt bei den Kennern, eine Wirkung mit Ewigkeit, die galt's zu erringen. Weiz war der erste auf dem von mir erkorenen Gebiete, vor dem ich Ehrfurcht fasste. Seine Überlegenheit musste ich anerkennen, nicht weil er auf ihr ob seiner Stellung beharrte, sondern weil er mir in unserer Arbeit täglich bewies, wie viel genauer und wissender sein Auge, wie viel erfahrener und einfallsreicher sein Geist, wie viel geschickter und zielstrebiger seine Finger waren, denn die meinen. Ich hatte zuvor derart viele getroffen, welche unverdient die bloße Ordnung der Menschen über mich setzte, dass ich gern vorschnell zu urteilen pflegte, wer es höher geschafft habe, denn meiner selbst, der sei a priori geringer zu schätzen. Bestand ihre wahre Begabung doch einzig darin, es weit zu bringen, eine gesonderte Kunst, erstaunlich unabhängig von jedem anderen Können. Weiz ließ mich erstmals erfahren, wie bereitwillig, freudig gar, ich durchaus zu unterwerfen mich wusste, wenn ich nur Grund dazu fand. Wenn ich nur, unansichtig jeder Stellung, etwas als wahrhaft höher erkannte, denn meiner selbst. Es war nicht, dass mein Hochmut hier gröbste Nasenstüber verpasst bekam, ich mich entlarvt fand als Stümper, denn mein Talent war wahrhaft beachtlich. Allein ich war wie ein Hecht, der bisher nichts kannte, denn seine thronende Herrschaft über den eigenen Teich, nun gleichsam konfrontiert mit der Erkenntnis, dass es einen Ozean gab und darin ein deutlich anderes Maß für kapitale Fische. Zugleich aber ließ Weiz auch meiner selbst eine Hochachtung spüren vor dem, was ich war und konnte. Vom ersten Tage an pflegte er, mir jedwede Aufgabe als angemessen zuzutrauen, bis ich nicht das Gegenteil ihm bewies. Und dann schalt er mich nicht, entzog mir nicht jene Arbeit, ja belehrte mich nicht einmal besserwissend, sondern begann, mich durch wohlgewählte Fragen, durch Erklärung der mir noch fehlenden Gründe und Prinzipien statt des bloßen Verfahrens zu meiner eigenen Entdeckung, meinem eigenen Verständnis der Lösung zu führen. Von meinem Vater, meinem Meister aus K., war ich gewohnt, jeden Fehler, jedes Missgeschick mit großer Strenge bestraft zu sehen. Zu lernen hieß für sie, die Furcht beigebracht, sie schmerzhaft bis tief in den Leib eingetrieben zu bekommen davor, das Falsche zu sagen, zu tun. Vermeiden war's, was man bei ihnen eigentlich lernte, die Liebe zum Rechten nicht um dessen selbst, sondern um der Zuflucht vor der Züchtigung willen. Dass ich meine erste Probe bei Weiz nicht nur bestand, sondern ganz ohne Sanktion blieb dafür, wie ich die kostbare Uhr zurichtete, nun, das hatte ich dem Umstand zugeschrieben, dass Weiz meine leibliche Misere als zugleich der Entschuldigung wie der Bestrafung hinreichend befand. Doch als ich freilich gleich an meinem vierten Tage als Lehrbub einer weiteren Taschenuhr die wirbelnde Unruhe zerbrach, duckte ich mich in Erwartung eines zumindest verbalen, wenn nicht schlagenden Donnerwetters. Weiz Hand holte aus, um mir tröstend den Buckel zu tätscheln. Er bemerkte mein Zusammenzucken und deutete es recht. »Fürchtet euch nicht vor Fehlern«, erklärte er ruhig. »Jene, die ihr zum ersten Mal macht, entspringen zumehrt ja der Unwissenheit. Derer braucht ihr euch nur zu schämen, wenn ihr sie nicht nutzt, daraus zu lernen. Betrachtet sie wie das Ausschlagen einer Wünschelrute, welche euch dorthin führt, wo neue Quellen des Wissens sind. Zum zweiten Mal macht ihr einen Fehler gewöhnlich aus Ungeschick. Er weist euch einen Mangel der Übung. Und auch er vermag euch somit nützlich zu sein und ist allemal lässlich. Ein weiteres Mal aber, nachdem ihr geübt seid, macht ihr ihn wohl aus Nachlässigkeit. Und was soll ich euch dafür strafen, wenn ihr es bereits selbst getan? Ein Augenblick der Unachtsamkeit kostet euch schließlich ungleich mehr Zeit und Arbeit, seine Folgen zu heilen. Hüten solltet ihr euch allerdings vor jedem vierten Mal. Da könnte es sein, dass ich beschließe, euch doch für unfähig und hoffnungslos zu erachten und schlicht wieder vor meine Tür zu setzen. Aber bei diesem letzten Satz zwinkerte und lachte Weiz, und dann zeigte er mir mit Gründlichkeit und Geduld, wie mein misslungener Handgriff in Zukunft anders zu machen sei und besser. Nun weiß ich, dass eure Welt und eure Sprache nicht die des Mechanischen sind. Ihr lebt in allem, lebt für alles, was wehst. Nicht das harte und kühle Metall, die Eindeutigkeit des Ineinandergreifens von Hebeln und Rädern, das Feste, Saubere, Eherne, sondern Geruch und Kloake, Leiber und Gier, das Winden und Schlüpfen im unklaren Dämmer. Und ich fürchte, ich vermag nicht in eure Begriffe zu übersetzen, was meinem Geist jene Fortschritte bedeuteten, welche ich in Weiz' Werkstatt Tag für Tag machte. Zu lernen, wie man die feinsten Zähne ins dünnste Rad mit völligem Regelmaß schneidet, feilt, wie man einen Streifen aus Metall zur Feder windet, wie den Gang von Sekunden und jenen der Scheibe des Mondes auf weniger denn einem Fingerbreit Raum miteinander verkoppelt. Jedes dieser Dinge beschäftigte mich Tage und Wochen, und jedes davon könnte ich euch in erschöpfendster Ausführlichkeit schildern, ohne dass auch nur eines davon euch mit mehr denn lauem Abglanz erfüllte jenes Feuers, welches es in mir entfachte. Deshalb bitte ich euch, nehmt schlicht mein Wort dafür, dass allein das bedeutsame Feilen eines Haarbreits von Metall damals oft eine Reibungshitze erzeugte, an welcher meine Seele, mein Geist sich stundenlang zu erwärmen vermochten. Und lasst meine Erzählung sich bescheiden mit einer Lektion, welche nicht mein Handwerk so sehr, denn mein ganzes Verständnis der Uhrmacherei prägen wollte. Mein Begriff der Mechanik war zuvor stets einer der Wirkung. Die reine Uhrmacherei sollte nur Dienerin mir sein, im Streben nach einer Kunst, welche das Leben selbst nachahmen, nachschöpfen wollte. Zeiger in einen genau gemessenen Umlauf zu versetzen, das war für mich letztlich eine Hilfswissenschaft. Diese Rotation nur eine Vokabel, welche jedoch mit genug Kenntnis geschickt zu übersetzen war in all die anderen, heben und Senken, Vor- und Zurück, Ellipsen, Schwingen und Schnellen, derer ich benötigen würde. Mein Denken setzte am Äußeren an und verfolgte von dort Kraft, Richtung und Winkel nur über die nötigsten Achsen und Gelenke zurück. Weiz aber war es vorbehalten, gegen Ende meines ersten Monats in seiner Lehre mir all dies aufs Haupt zu stellen und mich sehen zu machen, wie viel tiefer verbunden die Gründe der Uhrmacherei mit jenen meines Strebens waren und wie im Wortsinne oberflächlich ich Letzteres bis zu selbigem Tage noch verfolgte.
»Kennt ihr«, fragte mich Weiz einmal, »das wahre Geheimnis der Uhrmacherei?« Es gab keinen Anlass zu dieser Frage. Ich war, wenn ich es recht erinnere, gerade beschäftigt, die eher rustikale Zwiebel eines alten, dem Geschäft Weizens treu verbundenen Majors von eingetrocknetem Öl zu befreien. Das Vertrauen des Meisters, mich dieser Frage für würdig zu finden, musste ich mir in den Wochen zuvor allmählich verdient haben. Und jener Zeitpunkt, sie mir zu stellen, ihm so reif geschienen wie ein jeder andere. Auch wenn ich vermutete, dass Weiz weniger Antwort erhoffte, denn ankündigen wollte, dass er mich in nämliches Geheimnis einweihen würde, wagte ich nicht die Enttäuschung eines ehrlichen Neins. So unwissend wie überrumpelt, stammelte ich etwas Braves meiner damaligen, begrenzten Sicht des Handwerks entsprechend. Weiz hörte es sich geduldig und nickend an, schenkte ihm aber weiters nicht die geringste Beachtung. Seine Rede, ganz offensichtlich, war schon längst vorbereitet. »Die Uhrmacherei ist in ihrem Grunde wahrhaft eine hydraulische Kunst«, hob er an. »Ihr Geheimnis, ihr Herz ist es, die eine, die ungeteilt göttliche Triebkraft als Quelle zu fassen, sie zu speichern, zu messen, zu leiten. Es ist das Zerr- und Verteilen des unsichtbaren, ungreifbaren, alles durchwirkenden Kontinuums. Die Räder des Uhrwerks sind gleichsam Röhren, Kanäle, durch welche das Fluidum fließt und die es so lange verzweigen, verengen, bis aus dem Allmeer nur noch die stete Sekunde vertropft. Wenn ihr dies begreift und den Blick auf die ewige Quelle behaltet, begreift ihr in Wahrheit erst das, was wir hier treiben und was uns hier treibt. Es hatte sich Weiz, kein Mensch der vielen und noch seltener der großen Worte, damit verausgabt. Er schloss nicht mit einem Gestus, welcher das Gewicht seiner Rede stolz unterstrich, sondern beinahe verschämt ob ihrer Bedeutsamkeit. Er räusperte sich, gab mir ein wenig nur Zeit für eine Replik, die ich nicht wusste, und winkte mich dann zurück an die banale und schmierige Arbeit, jene Kanäle des göttlichen, menschenerhaschten Fluidums vom harzigen Öl zu befreien. Doch auch wenn Meister Weiz gleich die mystische Größe des eben Verkündeten mit wegwinken wollte, wirkte es in mir nach. Mit jenen Sätzen, glaube ich heute, setzte er mich erst recht auf die Bahn meiner fatalen Suche nach der treibenden, lebenden Kraft unserer Welt. Es waren zuvor Gewichte, Pendel und Federn kaum einer Achtung wert mir erschienen. Nun aber sann immer öfter ich nach über die Transsubstantiation, welche wundersam Unruhe und Hemmung aus deren Sinken und Schwingen ihrer Spannung zu wirken vermochten. Und darüber, wie jede Taschenuhr ein Behältnis war, der Weltkraft ein kleines Quantum zu zapfen, für eine kurze irdische Spanne just so viel Antrieb abzutrotzen, um genau diese Spanne zu messen und sichtbar zu machen. Ein Triumph der Vergänglichkeit, welcher die Waage sich hielt, mit einem Sieg über sie.